Hallo und willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Miriam Ahrens und begrüße Sie zur neuen Folge im April 2025. Diesmal schon etwas früher als gewohnt, weil wir uns mit dem aktuellen Stand der Koalitionsverhandlungen in Sachen Energie- und Klimapolitik beschäftigen wollen. Hallo, Herr Möhring.
Moin, Frau Ahrens.
Hinter uns liegen ereignisreiche Wochen. Noch vom alten Bundestag wurden hunderte Milliarden Euro an Sondervermögen in Infrastrukturmaßnahmen beschlossen, die sicher auch für die Umsetzung der Energie- und Klimapolitik eingesetzt werden. Und in Windeseile haben die Arbeitsgruppen, die die Eckpunkte für die Koalition klären sollen, ihre Arbeiten abgeschlossen. Sind wir on track für den so häufig angesprochenen Neustart?
Kurze Antwort: Diese Regierung wird in den kommenden Jahren viel Geld zur Verfügung haben. Die Bundeseinnahmen sind in 2024 die höchsten gewesen, die wir je gesehen haben in Deutschland. Mehr als 400 Milliarden Euro. Dazu kommt jetzt der Zugriff auf die vereinbarten Sondervermögen. Wenn es also in Zukunft nicht besser wird, dann kann es nicht an fehlendem Geld gelegen haben. Also ist so viel Geld da wie nie. Worum es jetzt geht, ist, dieses Geld klug einzusetzen.
Und tun wir das? Was ist der Eindruck nach Lektüre der Ergebnispapiere aus den Arbeitsgruppen?
Ja, wir reduzieren uns hier ja auf Energie und Klima und die dazugehörige Arbeitsgruppe. Kurze Antwort: Die Analyse der Defizite, die passt. Wenn ich mir dann aber anschaue, welche konkreten Vorschläge gemacht werden, dann bin ich echt enttäuscht. Also da ist von Neustart nicht viel zu sehen. An einer Stelle des Ergebnispapiers ist der Begriff Neustart im Zusammenhang mit der Energiepolitik sogar ausdrücklich streitig gestellt zwischen den Verhandlern. Das bringt es für mich ehrlich gesagt perfekt auf den Punkt. Da wollen viele im Kern weitermachen wie bisher. Ist ja auch herrlich bequem, die identifizierten Probleme dann mit Geld zu erschlagen.
Dann lassen Sie uns das mal aufbohren. Sie sagen, die Analyse der Defizite passt. Was meinen Sie damit?
Ja, also ich lese viel Richtiges, was die Analyse der aktuellen Situation unserer Volkswirtschaft angeht. Ja. Da ist viel von dem sichtbar, was wir hier im Energieupdate in den vergangenen Monaten schon diskutiert haben. Die Energiepreise müssen runter. Das hilft, unsere Industrie und die damit zusammenhängenden Wertschöpfungsketten wieder wettbewerbsfähig zu machen. Und zum Zweiten, die Maßnahmen zur Transformation müssen kosteneffizient sein. Sonst schwächen wir die Volkswirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit weiter.
Das sehen also die potenziellen Koalitionäre genauso?
Also ich lese jedenfalls ganz viel zu, wir müssen Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz zusammenbringen, so steht es da, oder auch jetzt wörtlich, wir stehen für eine konsequente Ausrichtung aller Bereiche auf Bezahlbarkeit, Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit. Und ich lese vom Ziel der international wettbewerbsfähigen Energiekosten und im gleichen Atemzug auch lese ich was von der Notwendigkeit von Kosteneffizienz. Also das hört und fühlt sich für mich gut an.
Und wo ist dann das Problem?
Ja, das Problem ist, dass die damit verbundenen Maßnahmen dem dann leider nur in geringem Umfang entsprechen. Der Engländer nennt das Say-Do-Gap, das eine sagen und dann das andere machen. Wenn das in dem abzuschließenden Koalitionsvertrag so bleibt, dann ist meines Erachtens schon der Start dieser Regierung denkbar schwierig, aber so mal freundlich formuliert. Für einige Industriezweige sind vielleicht ein paar nette Mitnahmeeffekte möglich, zum Beispiel durch Subventionen für Industriestrom oder für Investitionen. Aber die Aussicht auf eine strukturelle Verbesserung sehe ich da nicht. Und das wird auch die Industrie in Deutschland sehr nachdenklich machen. Die wollen doch nicht mit strukturellen Subventionen im Land gehalten werden, die dann auch noch je nach Kassenlage denkbarerweise wieder entzogen werden. Sie wollen, wie wir alle, Rahmenbedingungen, die wirtschaftliches Arbeiten in Marktbedingungen ermöglichen. Und dem, ganz ehrlich, dem wird der bisherige Entwurf nicht gerecht.
Bevor wir ins Detail gehen, Herr Möhring, zurück nochmal zu den Sondervermögen. Sie sagen selbst, das müsste doch die Möglichkeit verschaffen, jetzt viele kluge Dinge zu machen. Was übersehe ich da?
Viel Geld zur Verfügung zu haben, ist ehrlich gesagt ist nicht immer eine gute Nachricht. Das kann auch dazu verführen, Anpassungen nicht zu machen oder zu verschieben, die bei weniger finanziellen Möglichkeiten durchgeführt worden wären. Und das ist jetzt für mich auch der ganz große Test für die neue Koalition. Ist sie bereit, notwendige strukturelle Maßnahmen zu machen, die im Einzelfall auch hart in bisherige Besitzstände eingreifen? Oder sehen wir ein Weiter-so, war ja genug Geld da ist. Ja? Und im Moment muss man leider die Sorge haben, dass wir in einem weiter so enden. Und das ist ehrlich gesagt nicht gut.
Dann gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Wo sind denn die Bereiche, wo Sie mehr erwartet hätten? Und vorab, woran messen Sie denn, was erfolgreiche Energie- und Klimapolitik ist?
Ja, woran man das messen sollte, das sagen die potenziellen Koalitionäre ja selber, nicht? Also bezahlbare, sichere Energie, Klimaschutzziele im europäischen Kontext einhalten, kosteneffiziente Transformationsschritte. Auch wenn es unromantisch klingt, wer wettbewerbsfähig sein will, der muss konsequent auf die Kosten schauen. Das ist es nicht allein, das ist klar. Wir brauchen dazu auch noch Innovationen. Aber auch bei Innovationen geht es darum, neue Entwicklungen wirtschaftlich tragfähig zu machen. Das ist jedenfalls mein Verständnis von Innovation. Also eine neue Technologie, die auf Dauer nicht wirtschaftlich tragfähig ist, die verschafft uns keine Innovation. Also es geht um Euros. Und da vermisse ich die Konsequenz in der deutschen Politik. Und zwar ehrlich gesagt schon länger. Aber jetzt muss es da einfach ehrlicher zur Sache gehen.
Geben Sie mir mal bitte ein Beispiel aus dem Vorschlag der Arbeitsgruppe Energie und Klima.
Wer kosteneffizient zu einem harten Ziel macht, an dem die Maßnahmen gemessen werden, der muss ganz ehrlich, der muss auch unser deutsches Ziel für eine Klimaneutralität in 2045 auf den Prüfstand stellen. Und nicht etwa, weil wir nicht klimaneutral werden wollen, sondern weil in der EU 2050 als Ziel verfolgt wird und ehrlich gesagt, eine zeitlich harmonisierte Lösung hat einen großen Wert für uns alle. Bis 2050 wird es nämlich auch noch CO2-Zertifikate in Europa geben. Und wenn Deutschland jetzt schneller klimaneutral werden will, dann wird diese Beschleunigung eine Menge Geld kosten. Und es bleibt fraglich, ob in Europa insgesamt, ehrlich gesagt, mehr CO2 eingespart wird. Denn diese CO2-Zertifikate für Europa als Ganzes, die bleiben ja erhalten bis 2050. Also dieser Kontext hätte eine ideologiefreie Prüfung durch die neue Regierung verdient gehabt. Scheint nicht zu klappen. Vielleicht hatten die Akteure aber auch einfach Angst vor der Diskussion. Denn immerhin war es ja die CDU, die 2021 das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 eingeführt hatte. Und wichtig, ich will ja auch nicht missverstanden werden, wenn die EU 2045 als Ziel hätte, dann wäre ich damit auch einverstanden. Und dann natürlich auch für Deutschland. Jedenfalls, wenn es einen realistischen Pfad zur Zielerreichung gäbe. So aber, mit unterschiedlichen Zielen, enden wir in einem Europa mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und mit einer teuren Veranstaltung für Deutschland.
Klingt nicht nach Neustart, Herr Möhring. Lassen Sie uns zu den Energiepreisen kommen. Die müssen runter und das wird in dem Papier ja auch versprochen. 5 Cent die Kilowattstunde Reduzierung. Good News, oder?
Wen nur das Ergebnis interessiert, ja, der wird zustimmen. Aber lassen Sie uns auf die vorgeschlagenen Maßnahmen schauen. Ja? Also es beginnt damit, dass in dem Papier von der Reduzierung von Energiepreisen geredet wird, dann aber tatsächlich nur Strompreise gemeint sind. Also nur zur Erinnerung, Deutschland verbraucht im Ergebnis mehr Erdgas als Strom. Also Erdgaspreise sind mindestens so wichtig. Was mich in der Sache zusätzlich besorgt, ist, dass allein Maßnahmen besprochen werden, bei denen Staat eingreift und staatliche Abgaben, also Steuern, Umlagen und Netzentgelte reduzieren will. Und wenn all die Entlastungen nicht reichen, dann wird zusätzlich noch ein Industriestrompreis in den Ring geworfen. Der Wegfall der Stromsteuer, die Reduzierung von Netzentgelten, da werden vielleicht für den Verbraucher die Kosten reduziert. Volkswirtschaftlich, ja, werden aber die existierenden Kosten letztlich nur verschoben, vom Verbraucher zum Steuerzahler. Denn irgendjemand wird ja die Netzkosten bezahlen müssen. Und die Einnahmen von 6 bis 7 Milliarden Euro im Jahr, die aus der Stromsteuer kommen, ja, die müssen ja nun offenbar woanders kompensiert werden. Das ist keine Kosteneffizienz, das ist Umverteilung. Und wie man die anderen Maßnahmen, zum Beispiel den Industriestrompreis, durch EU-Beihilfeverfahren bekommt, also da bin ich auch gespannt.
Was hätten Sie vorgeschlagen?
Ich sehe bislang nur zu geringe Bemühungen, die Großhandelspreise für Erdgas und Strom ernsthaft zu reduzieren. Wo ist die wirkliche Gasversorgungsstrategie? Niedrigere Preise für Erdgas würden auch die Strompreise senken. Dazu ist wenig Konkretes zu sehen. immerhin in dem Papier ein Hinweis auf Langfristverträge beim Erdgas. Das war von der alten Regierung nicht zu hören, also das muss ich auch sagen. Aber schon der Ausbau der heimischen Gasförderung wird offenbar von den SPD-Verhandlern nicht gewollt und ist in dem Papier deshalb auch streitig gestellt. Und ganz ehrlich, das kann ich im Kontext von bezahlbarer Energie und Klimaschutz echt nicht mehr nachvollziehen. Wenn das jetzt so durchgewunken wird, also indem die heimische Förderung da nicht gepusht werden soll, dann ist das schlicht Ideologie, verbunden mit Angst vor einer kritischen Debatte. Da ist also kein Wille, die Gasversorgung wirklich so hinzustellen, dass wir wieder akzeptable Preise bekommen. Denn, jetzt komme ich wieder zum Schluss, ist offenbar viel einfacher, geliehenes Geld, Stichwort Sondervermögen, für Subventionen zu nehmen.
Nochmal zu den Strompreisen. Was halten Sie davon, Reservekraftwerke auch zur Reduzierung der Preise einzusetzen, wenn sie eine bestimmte Höhe im Großhandelsmarkt überschreiten?
Ja, von dieser Festlegung in der Arbeitsgruppe, da war ich echt überrascht. Ja, Strompreise sollen runter, aber die Reservekraftwerke, die haben ihre Rolle nur bei Versorgungsengpässen. Wenn die jetzt immer bei unliebsamen Preisen eingesetzt werden, dann hätten wir gewissermaßen einen Preisdeckel in Deutschland. Da bin ich auch sehr gespannt auf die Meinung der EU-Kommission. Denn das ist schon ein erheblicher Eingriff in Marktbedingungen. Ganz zu schweigen von potenziellen Investoren in Kraftwerke, die nun feststellen müssen, dass es in Zeiten, wo Strom knapper wird, jemanden gibt, der die Preise künstlich reduziert. Also das wird Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeitsberechnung von all diesen Projekten haben. Kurz, ich glaube, die neue Bundesregierung muss sich das nochmal in Ruhe anschauen.
Was halten Sie von dem Neubau der Gaskraftwerke? Bis zu 20 Gigawatt bis 2030 werden da aufgerufen.
Absolut notwendig. Wir brauchen stabile Stromversorgung, auch in Zeiten von Dunkelflauten, insbesondere von kalten Dunkelflauten. Und wir können nicht einfach auf europäische Nachbarn vertrauen. Ja. Absurderweise vermute ich jetzt jedenfalls mal, wird das bestimmt wieder von denen in Frage gestellt, die alles mit erneuerbaren Energien lösen wollen. Also auch bei den gerade genannten kalten Dunkelflauten, wenn es im Winter bei hohem Strombedarf, Stichwort Wärmepumpen, kaum erneuerbaren Strom gibt. Die echten Probleme liegen woanders. Es ist für viele, viele dieser Kraftwerke vermutlich schon zu spät für einen Bau bis 2030. Und da diese Kraftwerke nur gebaut werden, wenn Staaten mitfinanziert, bin ich zusätzlich gespannt, wie die Beihilfeverfahren der EU laufen werden. Immerhin stellen wir gleichzeitig auch Kohlekraftwerke ab. Und die EU wird fragen, warum wir auf der einen Seite Kraftwerke abschalten und auf der anderen Seite neue Kraftwerke subventionieren.
Spannend. Nun zum Stromnetz. Dessen Ausbau soll ja optimiert werden. Sind Sie dabei?
Ja, genauso steht es in dem Papier. Und da sind eine Menge guter Überlegungen zur Systemintegration von Netz und erneuerbarem Ausbau. Und da gehe ich auch komplett mit. Aber wenn man dann weiterliest, dann steht da auch, dass jedenfalls von der SPD die Erdverkabelung weiter favorisiert wird. Und zwar jetzt wieder wörtlich zur Akzeptanzsteigerung und Vermeidung von Planungswiderständen. Wir kennen diese Planungswiderstände bei den Überlandleitungen. Fakt ist, wir reden hier über zig Milliarden Zusatzkosten für Erdverkabelung ohne technischen Zusatznutzen. Wo ist der Mumm zu sagen, wir müssen die Kosten vermeiden? Das Geld können wir sicher besser woanders einsetzen, zum Beispiel im ächzenden sozialen Bereich. Diese Formulierung mit der Akzeptanzsteigerung, die ist meiner Ansicht nach darüber hinaus noch geradezu eine Einladung für all diejenigen, die sich mit welcher Motivation auch immer gegen bestimmte Infrastrukturmaßnahmen wenden wollen. Ja? So begegnet man meines Erachtens einer Strukturkrise nicht. So kriegen wir auch keine Veränderung im gesellschaftlichen Denken hin. Und zurück zur Frage, wo diese zig Milliarden herkommen. Frau Ahrens, Sie ahnen die Antwort. Kriegen wir hin, kommt aus dem großen Sondervermögen. Das ist meine Sorge. Denn Geld spielt ja dann offenbar keine Rolle. Ja, so kommt es mir jedenfalls auch als Steuerzahler vor. Und hier zeigt sich das Problem, wenn man glaubt, genügend Geld zu haben. Unsere Kinder und Enkelkinder, die ganzen Schulden dann zurückzahlen müssen, die werden hoffentlich schauen, was wir mit dem Geld gemacht haben. Ja? Wo ist bitte der Generationenvertrag, der das checkt?
Herr Möhring, nochmal zum Thema Energiepreise. Die Gasspeicherumlage wird abgeschafft, was jetzt viele große industrielle Gasverbraucher ja freut. Wie sehen Sie das?
Das ist eine gute Nachricht für alle, die diese Umlage bisher gezahlt haben. Und gerade große Gasverbraucher leiden sehr unter den hohen Kosten für Erdgas. Und ähnlich wie beim Strom sollen Kosten für Verbraucher gesenkt werden. Und da helfen auch diese 3 € pro Megawattstunde. Vielleicht aber noch zum Hintergrund kurz. Der Staat holt sich mit dieser Umlage die Kosten zurück, die dadurch entstehen, dass staatlicherseits die Erdgasspeicher gefüllt werden müssen. Das sind also Kosten staatlich organisierter Versorgungssicherheit. Im Moment sind noch rund 5 Milliarden Euro über diese Umlage einzutreiben. Und diese Kosten, die sind einfach da. Sie sind angefallen und sie werden vermutlich weiter anfallen, weil die Regelungen zur staatlich veranlassten Befüllung der Speicher weiterhin gelten sollen. Kann man ehrlich gesagt sehr diskutieren. Machen wir vielleicht mal in einem anderen Podcast. Die neue Regierung ist da offenbar dran, aber sie sagt noch nicht wie. Aber jetzt nochmal, was bedeutet der Wegfall dieser Gasspeicherumlage? Einmal mehr werden existierende Kosten umverteilt. Auch hier Kosteneffizienz ist was anderes. Jetzt zahlt statt des Verbrauchers eben der Steuerzahler. Das Konzept kennen wir ja schon, ne? Eine Umlage zur Abdeckung von Kosten wird mit kleinen Beträgen eingeführt. Die Kosten laufen anschließend aus dem Ruder und dann wird die Umlage auf Druck der Öffentlichkeit abgeschafft. Aber die Kosten bleiben. Wissen Sie, was ich meine?
Ich vermute mal, Sie meinen die EEG-Umlage für die Finanzierung erneuerbarer Energien. Die wurde ja vor ein paar Jahren ganz abgeschafft, um die Stromkosten letztlich zu senken.
Exakt. Und auch hier, nicht missverstehen, die Energiepreise müssen runter. Aber wenn ich allein die Kosten umverteile und nicht an die Wurzel des Problems gehe, dann wird den Menschen im Land hier etwas vorgemacht. Kosteneffizienz heißt, die Kosten insgesamt volkswirtschaftlich runterzubringen. Und da sehe ich einfach zu wenig.
Herr Möhring, lassen Sie uns das hier abrunden. Wie werden denn die großen und die mittelständischen Energieverbraucher auf die Vorschläge der Arbeitsgruppe schauen?
Ohne dass ich mich hier wiederholen will, die Probleme der unerträglich hohen Energiepreise werden ja in der Politik gesehen. Die Maßnahmen betreffen dann allerdings in erster Linie die Symptome. Das mag kurzfristig helfen, aber Vertrauen, wirkliches Vertrauen in langfristig akzeptable Preise entsteht so nicht. Es muss ehrlich gesagt, oder es wird vermutlich der Eindruck verbleiben, dass hier mit einem munteren Weiter-so regiert werden soll. Ampel 2.0, würde ich mal fast sagen. Aber es ist ja bislang nur ein Zwischenstand der Verhandlungen der potenziellen Koalitionäre. Noch kann man ja was ändern.
Stichwort Klimapolitik. Sehen Sie da Verbesserungen? Sehen Sie insbesondere den Willen, mehr Kosteneffizienz zu erreichen?
Ja. Kosteneffizienter Netzausbau, der integriert und synchronisiert mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien konzipiert wird. So steht es da. Hört sich für mich gut an. Netzdienlicher und systemdienlicher Ausbau von Wind- und Sonnenenergie. Ebenfalls gut. Da bin ich ehrlich gesagt gespannt, ob das erfolgreich in die Umsetzung gebracht werden kann, wenn bestimmte Gebiete Deutschlands auf einmal ausgeschlossen werden und andere Gebiete besonders betont werden. Aber Fakt ist, der Ansatz ist ehrlich gesagt richtig. Es kann einfach nicht mehr darum gehen, egal wo, möglichst viel erneuerbaren Strom zu produzieren. Wichtig ist, zu welchen technischen und wirtschaftlichen Bedingungen der erneuerbare Strom bei den Verbrauchern ankommen kann. Gut gefällt mir auch, dass der Wert klimaneutraler Moleküle betont wird. Ebenso die Betonung der Geothermie. Bei letzterer wird auch politisch offenbar immer klarer, dass die Wärmewende einen massiven Hochlauf der Geothermie, insbesondere der tiefen Geothermie, erfordert. Ja, nur mit Wärmepumpen und erneuerbarem Strom wird die Wärmewende nicht gelingen. Dafür ist der Wärmemarkt viel zu groß.
Das ist doch mal gut für den Klimaschutz. Wie interpretieren Sie denn die Aussage zu Carbon Capture and Storage? Das sollte ja schon nach dem Willen der Ampelregierung zum Erfolg geführt werden, um industriell anfallendes CO2 aus der Atmosphäre in die Erde zu bringen. Ist dann letztlich am Ende der Ampelregierung gescheitert?
Ja, in der Tat. Und am Ende entstand sogar der Eindruck, als wenn die Regierungsparteien teilweise selbst nicht mehr hinter ihrem Entwurf gestanden haben. Die CDU wiederum hätte es wohl durchgewunken, wenn ich das richtig interpretiert habe. Aber jetzt mal mit Blick nach vorne. Das Ergebnis der Arbeitsgruppe hat hierzu gute Signale. Es ist verstanden, dass CCS jetzt wörtlich ein unerlässliches Instrument zur Dekarbonisierung sei, ergänzend natürlich zu den Erneuerbaren. Und es soll umgehend ein Gesetzentwurf durchs Parlament gebracht werden. und das ist neu gegenüber dem bisherigen Entwurf aus der Ampelregierung, es wird dem Bau von CCS oder CCU-Anlagen und Leitungen ein rechtlich sehr wichtiges, überragendes öffentliches Interesse eingeräumt. Das ist super hilfreich für die Genehmigungsverfahren. Also so weit, so gut.
Und jetzt kommt wohl das Aber, Herr Möhring.
Ja, auf der einen Seite unerlässlich und auf der anderen Seite verlässt die Akteure der Mut, wenn man es dann aus der Nähe betrachtet. Die Kosten von CCS kommen gar nicht zur Sprache. Erst recht nicht, wie man sie dann für die Unternehmen auf einem erträglichen Niveau hält. Ich hätte mir auch gewünscht, dass klar wird, dass sämtliche großen emittierenden Industriezweige erfasst werden, die keine ernsthafte technische oder wirtschaftliche Alternative zu CCS haben, wenn sie ihre Prozesse dekarbonisieren wollen. Auch darum schleichen die zukünftigen Koalitionäre herum. Jedenfalls hat die SPD einen dahingehenden Vorschlag der CDU-CSU nicht akzeptiert. Aber immerhin ist in dem Ergebnis der Arbeitsgruppe Wirtschaft, also nicht hier Energie- und Klimaschutz, in einer anderen Arbeitsgruppe, eine CCS-Möglichkeit für die Stahlindustrie eingeräumt. Und wer hier jetzt positiv denkt, der interpretiert das als Beispiel für gleichgelagerte Fälle in anderen Industriezweigen.
Wir hatten hier ja im Podcast auch schon diskutiert, ob Deutschland nicht massiv davon profitieren könnte, eine CO2-Einlagerung auch auf dem Festland zuzulassen. Emissionsnähere Einlagerung zur Kostensenkung, also sogenanntes Onshore-CCS. Wie sieht es damit im Entwurf der Arbeitsgruppe aus?
Also wenn ich es richtig interpretiere, sieht die Lösung für Onshore genauso aus wie in dem bisherigen Gesetzentwurf. Die Bundesländer können sich hinein optieren in die CO2-Einlagerung. Das nennt sich jetzt Länderöffnungsklausel. Ich vermute mal, dass diese Regelung nicht dazu führt, dass sich Länder unmittelbar hineinoptieren. Ja, dazu gibt es viel zu viel Erklärungsbedarf bezüglich der Technologie. Und aus meiner Sicht braucht es auch das klare Commitment einer Bundesregierung, das Onshore auch umsetzen zu wollen. Und dann natürlich im Einklang mit den Bundesländern. Heißt für mich, ehrlich gesagt, im Ergebnis, so wie es jetzt konzipiert ist, wird Onshore-CCS nicht oder nur wirklich ganz, ganz selten fliegen können.
Aber so ist es dann. Wenn es keiner will, passiert es nicht. Hört sich für mich erstmal sehr demokratisch an.
Ja, unter Demokratiegesichtspunkten ganz klar kann man so machen. Allerdings, bei dem Entwurf der Ampelregierung waren damals ganz schnell viele Länder dabei, die gesagt haben, nee, bei uns nicht. Und das kann man dann auch als demokratisch interpretieren. Meine Störgefühle, die sind an einer anderen Stelle. Nirgendwo in der aktuellen Diskussion geht es um die Kosten von CCS. Und ich mache es hier mal ganz einfach. Onshore-CCS ist zu Gesamtkosten von rund 100 Euro die Tonne CO2 möglich. Also von der Abscheidung bis zur Einlagerung. Das entspricht dem, was Industrieunternehmen werden tragen können. Ja, denn in dem Bereich liegen über kurz oder lang auch wahrscheinlich die CO2-Zertifikatepreise. Wenn wir Onshore nicht zulassen und unser CO2 zum Beispiel weit in die norwegische Nordsee bringen, dürften die Kosten ungefähr doppelt so hoch liegen. Das liegt an den Offshore-Kosten, aber natürlich auch an den Pipeline-Kosten für die großen Entfernungen. Frau Ahrens, wer trägt diese Kostendifferenz? Die Industrieunternehmen werden das nach meiner Einschätzung weder stemmen können noch wollen.
Na, wie wäre es dann mit dem Steuerzahler? Wir haben doch das Sondervermögen.
Genau, den Verdacht muss man bekommen. Statt eine wirklich kosteneffiziente Lösung zu propagieren, nehmen wir lieber geliehenes Geld, um einer Diskussion aus dem Weg zu gehen. Das überzeugt nicht. Übrigens auch nicht die Industrieunternehmen, die mit solchen Subventionsmaschinen langfristig arbeiten sollen. Fakt ist aber auch, dass im Bereich von CCS noch keine ernsthaften Subventionsabsichten ausgesprochen worden sind. Das bildet nochmal kein Vertrauen entlang der Wertschöpfungskette.
Und was wäre Ihr Vorschlag?
Ganz schnell eine von der Regierung geführte Arbeitsgruppe einsetzen, die die heimischen Einlagerungspotenziale und die Auswirkungen auf die erforderlichen Infrastrukturkosten analysiert. Verbunden mit der Einbeziehung weiterer Industriezweige wäre eine wirklich kosteneffiziente Nutzung von CCS möglich. Und natürlich muss in diesem Zusammenhang auch der sichere und umweltverträgliche Betrieb beschrieben werden. Und wenn wir das bewertet haben, dann kann eine informierte Entscheidung getroffen werden. Wenn das aber alles nicht passiert, dann bleiben wir bei einer politisierten Vorfestlegung im Koalitionsvertrag, die CCS nicht kosteneffizient zum Fliegen bringen wird. Ja, in keinem Fall bundesweit. Vielleicht fliegt es in bestimmten Teilen in Nordrhein-Westfalen, die das dann in Richtung Niederlande abtransportieren. Und das mag dann sogar zu akzeptablen Kosten gelingen. Wenn uns das genügt, bitte. Aber dem Startpunkt CCS als unerlässliches Instrument zur Dekarbonisierung entspricht das nun wirklich nicht.
Herr Möhring, anderes Thema. Im Zusammenhang mit dem Wasserstoffhochlauf werden jetzt ja auch die Wasserstoffspeicher ausdrücklich erwähnt. Das muss den BVEG als Verband freuen, in dem die Speicherbetreiber ja ihre Heimat haben.
Ja, absolut. Es bleibt bislang offen, wie das finanziert wird, aber konzeptionell gehe ich da komplett mit. Speicher können dafür sorgen, dass weniger Pipelines benötigt werden und integriert konzipiert kann eine Menge Geld gespart werden. Und das ist dann für mich gelebte Kosteneffizienz. Ich hoffe, wir ziehen das trotz Sondervermögen in der Form durch. Anderer Punkt allerdings, wie Wasserstoff insgesamt wirtschaftlich wird, ist damit noch nicht geklärt. Ja, da muss eine auch klar strategisch unterlegte Öffnung für jeden klimaneutralen Wasserstoff erfolgen. Raus aus dem Fokus auf grünen Wasserstoff.
Sie haben vorhin auch die Tiefengeothermie betont. Die Arbeitsgruppe hat festgelegt, das Geothermie-Beschleunigungsgesetz nun auf den Weg zu bringen und geeignete Instrumente für die Absicherung des Fündigkeitsrisikos einzuführen.
Beides ist erforderlich, also auch da Zustimmung von meiner Seite. Wenn die neue Regierung Randbedingungen auf den Weg bringt, die dazu führen, dass es wieder Versicherer gibt, die solche Tiefenbohrungen versichern, dann wäre das wirklich ein großer Schritt.
Und wo ist das Problem?
Es entspricht kluger Versicherungslogik, dass nur solche Projekte versichert werden, die eine realistische Erfolgschance haben. Denn sonst wären ja die Versicherungen per Definition unbezahlbar. Das wiederum setzt eine auch technisch professionelle Projektentwicklung voraus. Und es wäre hervorragend, wenn sich die Regierung diesen wichtigen Vorfragen annimmt. Daneben stellt sich dann auch noch die Frage der Subventionierung von Tiefengeothermie-Projekten, die die Menschen über Nah- und Fernwärmenetze mit Wärme versorgen. Hier muss die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze ausgebaut werden. Auch das ist in dem Papier der Arbeitsgruppe aus meiner Sicht jedenfalls angelegt. Für die Tiefengeothermie wären mit diesem Entwurf also echte Fortschritte verbunden, wenn sie denn wirklich so umgesetzt werden.
Sie sprechen den Wärmemarkt an. Offenbar sind da zwischen den beiden Parteien noch einige offene Punkte, Stichwort Abschaffung des Heizungsgesetzes.
Ja, die Klimaneutralität des Wärmemarktes wird eine riesige Herausforderung bleiben. Zum Heizungsgesetz vielleicht nur so viel. Für die Arbeitsgruppe Energie und Klima war es umstritten, dieses Gesetz abzuschaffen. In der Arbeitsgruppe Bauen und Wohnen war die Abschaffung wiederum offenbar unstrittig. Interessant. Aber ehrlich gesagt, Abschaffung oder nicht, das ist meines Erachtens zunächst mal gar nicht die zentrale Frage. Ich glaube, wir müssen einen Schritt zurück machen und konzeptionell neu an diese Thematik rangehen. Und was ich in dem Papier der Arbeitsgruppe für Bauen und Wohnen gelesen habe, ist meines Erachtens sehr erwägenswert. Mit dem Begriff der Emissionseffizienz als Leitgröße kann ich eine Menge anfangen. Nämlich, wie wirken sich Maßnahmen zu welchen Kosten auf die CO2-Emissionen aus? Das ist doch schlau, oder? Fakt ist, das muss zeitnah geklärt werden, um für Planungssicherheit zu sorgen. Zu viele Menschen sind von großen Langfristinvestitionen in ihre privaten Heizungen betroffen. Sie wollen sich mit ihren Entscheidungen wohlfühlen und auch wirtschaftlich gut damit leben können.
Abschlussfrage und Hand aufs Herz. Haben Sie Aufbruchstimmung bekommen, als Sie den Entwurf des Energie- und Klimapapiers in Händen hielten?
Ja, bevor ich ihn gelesen habe, ja. Ich war mir ehrlich gesagt sicher, dass der Druck, Deutschland wieder wirtschaftlich auf Kurs zu bringen, von den neuen Koalitionären verstanden und zur Grundlage für mutige Entscheidungen auch genutzt wird. Jetzt, ganz ehrlich, jetzt mache ich mir ernsthafte Sorgen, dass die Entscheider wieder zu oft in alten Positionen gelandet sind. Ja, und dann wird es eben Ampel 2.0. Ist ja auch so bequem. Ne, erst recht mit einem riesigen Sondervermögen. Und dann ist zack der Reformdruck weg. Ein solches Weiter-so will uns aber nicht aus dem Tal holen. Mit Geld die fehlende Wettbewerbsfähigkeit herbeizusubventionieren, das wird nicht gelingen. Zu viel Vertrauen der Akteure in die Anpassungsfähigkeit Deutschlands ist bereits verloren. Wir dürfen uns nicht wundern, dass die beiden potenziellen Regierungsparteien bei der Sonntagsfrage aktuell noch einmal schlechter abgeschnitten haben als bei der Bundestagswahl. Kurz, ohne den Mut, ideologische Vorfestlegungen über Bord zu werfen, wird sich dieser Trend fortsetzen. Traurig.
Danke, Herr Möhring. Das klingt einigermaßen erschreckend. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor die Koalition sich geeinigt hat, gibt es sicher noch viel zu diskutieren, ob und wie Deutschland wieder in die Spur kommt. Hören Sie gerne wieder rein und empfehlen Sie das Energie-Update weiter.